Ich habe mich in der Vorbereitung auf dieses Treffen an ein Ereignis erinnert aus meiner Studentenzeit. Die ist doch schon einige Jahre her jetzt mittlerweile, also im vergangenen Jahr bin ich 40 geworden. Aber mein erstes Jahr als Student, ich habe in Konstanz studiert, Informatik oder Information Engineering, da war ich neu dort, kannte noch nicht so viele. Ich habe natürlich dann manche kennengelernt, aber mein erstes Ostern, das ich erlebt habe in Konstanz, an das erinnere ich mich noch ziemlich gut. Da hatte ich nämlich ein markantes Erlebnis. Ich bin morgens in den Gottesdienst gegangen und mittags dann nach Hause und ich wusste nicht so richtig, wie sollst du den Tag verbringen. Ich hatte jetzt am Nachmittag nichts Besonderes vor und ich dachte von Konstanz aus, mache ich doch mal einen Ausflug nach Meersburg. Schönes Wetter, mal rüberfahren, bisschen was angucken. Ich habe mich also auf die Fähre dann gesetzt nach dem Essen, ich weiß nicht was, 2 Uhr, 3 Uhr, und bin rübergefahren auf die andere Seite und bin dann angekommen und habe überlegt, was machst du jetzt? Und habe ich gedacht, eigentlich in Meersburg warst du schon mal. Was sollst du dir jetzt die Stadt angucken? Was könntest du sonst machen? Da habe ich gedacht, ich könnte ja zurücklaufen. Und habe so überlegt, ja, wie weit wird das sein ungefähr? Also klar, die direkte Strecke übers Wasser funktioniert nicht. Und dann kann man eben natürlich den Bogen machen. Und ich habe überlegt, ja, wie lange wird das sein? Wusste nicht, da war ein Fahrradfahrer. Ich denke, ja, vielleicht kennt er sich aus. Das war noch die Prä-Smartphone-Ära. Also da hat noch nicht jeder sein Navi in der Hosentasche gehabt. Und er sagte dann, ja, so 30, 35 Kilometer werden das sein. Dann habe ich so gerechnet für mich und gedacht, ja, das kann ich schaffen. Und ich dachte, okay, ich mache mich auf den Weg. Bin dann losgelaufen und ich weiß nicht, war eine halbe Stunde vergangen und dann dachte ich, ja, vielleicht soll es doch noch mal das überschlagen. Da kam mir so ein Ehepaar entgegen, älteres Ehepaar, die habe ich dann noch mal gefragt, was denken Sie, wie weit wird das sein? Ich würde das gern zurücklaufen. Und als sie das hörten, waren die richtig erschrocken und sagten, was? Also die sagten dann 40, 50 Kilometer werden das vermutlich sein. Ganz so viel ist es nicht, weiß ich jetzt, aber es ist doch schon ein gutes Stück. Und ich dachte dann, na gut, jetzt bist du losgelaufen, jetzt musst du es auch durchziehen. Und ich bin dann gelaufen, teilweise ein bisschen zügiger, manchmal aber auch ein bisschen langsamer. Dann war zwischendurch mal eine Gruppe von Christen am Ufer dort vom Bodensee gesessen, die haben Lieder gesungen und ich habe mich dazugesetzt, mitgesungen und dann weiter und dann kommt man ums Eck hinten rum und dann kommt Bootsmann und da hat es angefangen, ein bisschen dämmerig zu werden. Und das ist das Stück eigentlich, da kommt man dann zum Bodernrück. Also wer da schon mal unterwegs war, der kennt das vielleicht. Da kann man nicht direkt oder da gibt es keinen großen Weg, der direkt am See lang führt, sondern man muss ein bisschen durchs bergigere Gelände laufen und da ist Wald. Und habe ich noch mal jemanden gefragt, wie ist das mit dem Weg? Kann man da am See lang? Und die Rückmeldung war, nee, also da muss man schon den Weg durch den Wald laufen. Und da gibt es dann tatsächlich doch die Marienschlucht. Also man kann am See lang laufen, aber das wusste ich nicht. Und ich bin dann den weiteren Weg gelaufen. Unterwegs dachte ich, weil es dann tatsächlich eben auch schon dämmerig wurde, so eigentlich das ist ja ein Riesenumweg. Ich kann mich ja trotzdem am See orientieren und laufe einfach mal los durch den Wald. Und das habe ich dann auch gemacht. Irgendwann hörte ich, 30, 40 Meter entfernt von mir so ein Rascheln. Und ich dachte, was ist das? Ist da noch jemand unterwegs? Geh mal in die Richtung und dann kommen die Wildschweine raus. Glücklicherweise sind die vor mir weggelaufen, sonst hätte ich mir überlegen müssen, was ich jetzt mache. Aber ich habe natürlich möglichst schnell versucht, den Weg wieder zurückzufinden und habe das dann auch geschafft. Aber wie das dann so ist, die Abzweigung, die ich hätte nehmen müssen, die habe ich verpasst, weil es schon so dunkel war, dass ich das Schild nicht mehr gesehen habe. Und dann ging es so auf die 10 Uhr zu, abends, und ich war mitten im Wald. Und ja, was machst du jetzt? Und dann hörst du entfernt irgendwo einen Hunde bellen und denkst, ob hier Wölfe unterwegs sind oder so. Und den Weg, auf dem Weg war ich, aber auf dem falschen. Und ich habe irgendwo gesehen, da ist ein Gebäude, da steht was und da ist es hell. Und dann bin ich auf einen Hof gekommen und da stand ein großes Gebäude, so ähnlich wie ein altes Kloster oder so. Das war dunkel, da war niemand. Ich habe jetzt auch nicht geklopft oder geklingelt. Aber es war ein großes Kreuz. Ein großes Kreuz, das geleuchtet hat. Ich weiß nicht, war es bestimmt 3, 4 Meter hoch. Und um 10 Uhr abends habe ich dann gedacht, ich laufe jetzt nicht mehr weiter. Wer weiß wohin. Ich habe mich unter das Kreuz auf die Bank gelegt. Und Ich habe damals eben auch keine Kamera dabei gehabt, aber so ähnlich muss es ausgesehen haben. Ein großes Kreuz und ich drunter. Das Umfeld war nicht besonders freundlich, also jedenfalls für mein Empfinden. Es ging mir nicht besonders gut. Ich hatte das nicht geplant, eine große Reise zu machen. Ich hatte eine dünne Jeansjacke dabei, ich hatte nichts zu essen dabei. Ich hatte noch einen kleinen Rest was zu trinken dabei in der Flasche. Ich habe mich hingelegt und habe versucht zu schlafen. Und am nächsten Morgen, um 6 Uhr morgens, habe ich mich dann wieder auf den Weg gemacht, weiter zu laufen. Und das war ein wunderschöner Morgen. Das hatte ich vorher als Stadtkind, als Stadtmensch noch nie erlebt gehabt, morgens durch den Wald zu laufen, die Rehe zu sehen und so weiter. Also das war wunderbar. Aber der Abend selbst, da ging es mir nicht so gut. Da habe ich nicht so viel Grund gehabt, was die Umstände angeht, vielleicht zu loben. Und trotzdem fand ich das so ein schönes Zeichen und so eine schöne Begebenheit, Sicherheit unterm Kreuz zu haben. Und wenn ich darüber nachdenke, wie es den Christen damals gegangen ist, dann war es wahrscheinlich ein bisschen ähnlich. Ich möchte in diesen Tagen mit euch reinschauen in den ersten Petrusbrief. Also falls jemand seine Bibel dabei hat, darf er gerne aufschlagen, aber ich werde den Text auch lesen. 1. Petrus 1. Und den Christen in der damaligen Zeit, denen ging es ähnlich. Die waren als Fremde in der Zerstreuung unterwegs, so heißt das in dem Text, im ersten Vers. Als Fremde in der Zerstreuung. Ja, wie geht es einem, wenn man fremd ist? Wenn das Umfeld einem das auch merken lässt vielleicht und man das vielleicht auch selber merkt, dass man nicht so richtig dazugehört. Das haben die gemerkt, die Christen. Und ich möchte dafür 2 Verse lesen dazu, aus dem 4. Kapitel, wo das nochmal deutlich wird, wie es denen ging, den Gemeinden dort. Die haben das erlebt. 1. Petrus 4, die Verse 3 und 4, da heißt es, denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendiensten. Hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern. Also, die waren ursprünglich mal dabei gewesen. Also die Christen, an die der Petrus schreibt, waren wahrscheinlich Heidenchristen gewesen. So kommt das raus in dem ganzen Petrusbrief. Da gibt es bis auf diese Passage noch einige andere Passagen, die darauf hindeuten, dass sie ursprünglich eben den Weg ohne Gott gegangen sind, den Weg der Nationen. Aber jetzt eine Umkehr erlebt haben und bei Gott zu Hause waren, mit Gott gelebt haben. Sie haben früher den Willen der Nationen vollbracht, aber jetzt befremdete der sie. Sie waren Fremde in der Zerstreuung. Und dann in Vers 6 lesen wir auch im ersten Kapitel, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid. Also die hatten manche Herausforderungen, manche Versuchung, manche Betrübnis. Da geht es einem nicht gut, wenn man sowas erlebt. Das haben die Christen gemerkt, dass sie in Versuchung gelebt haben. Das waren verschiedene, da waren Sklaven darunter. Da wird ihnen zum Beispiel in Kapitel 2 gesagt, ordnet euch auch den Herren unter, die wunderlich sind, die speziell sind. Das haben sie erlebt, sie wurden bedrängt, sie haben Schwierigkeiten erlebt. Und dann in Kapitel 4, Vers 14 wird auch davon geredet, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Also wenn ihr geschmäht werdet. Das haben die erlebt. Die waren äußerlich fremd. Die Umstände waren nicht positiv. Das haben sie gemerkt. Und in dem Text, den ich heute mit euch lesen möchte, da geht es eben um die ersten 12 Kapitel des ersten, um die ersten 12 Verse des Kapitels, da werden 3 Personengruppen angeschrieben und angesprochen und denen ging es allen so. Also da ist einmal sind die Christen, das sind die Gemeinden, die der Petrus anschreibt, die haben das erlebt, haben wir gerade schon gesehen. Petrus selbst hat das natürlich auch erlebt, dass er fremd war, dass er bedrängt war. Das hat er schon zu den Zeiten erlebt, als er mit Jesus unterwegs war. Das hat er erlebt zu Anfang der Apostelgeschichte, als er ins Gefängnis geworfen wurde. Das wurde ihm schon angekündigt, das lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 21, da sagt Jesus zu ihm, du wirst einmal den Weg gehen, den du dir vielleicht nicht selbst ausgesucht hättest, den Weg ans Kreuz, und das überliefen uns ja auch die Kirchenväter, dass der Petrus auch am Kreuz geendet ist. Also werden die Christen angesprochen, es wird der Petrus angesprochen und dann werden die Propheten auch angesprochen in den letzten Versen dieses Abschnitts, denen ging es auch äußerlich nicht gut. Die haben das auch erlebt, dass sie Fremde waren. Und trotzdem, in dieser Situation, sagt Petrus ihnen, lobe. Lobe, weil es eine Hoffnung gibt. Eine Hoffnung des neuen Lebens. Ich möchte mit euch gleich den Text lesen und in diesem Text nennt Petrus 4 Gründe zum Loben. Diese 4 Gründe möchte ich mit euch anschauen. Der erste Grund, der ist verbunden mit dem, was sie sind, was die Christen sind. Dafür lobt Gott, für das, was ihr seid. Und die nächsten 3 Gründe sind verbunden damit, auf was sie warten. Also lobe Gott für das, was du bist und lobe Gott für das, auf das du wartest. Ich lese den Text mit uns, 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 1 bis 12. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdling von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten, im Blick auf das, was euch jetzt verkündet worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündet haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Also der erste Grund, den Petrus anführt, warum sie Gott loben sollen, das ist für das, was sie sind. Auserwählt und heilig. Und da geht es ganz wesentlich um ihre Identität. Also was sie sind, was sie ausmacht. Identität ist eigentlich in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Gesellschaft ein ganz, ganz zentrales Thema. Was bin ich? Was ist das, was mich im Kern ausmacht? Das kommt dann auch bis dahin, dass wir uns natürlich über Sprache Gedanken machen. Da wird nicht mehr von Flüchtlingen gesprochen, sondern von Geflüchteten. Warum ist das so? Wenn man sagt Flüchtling, wenn man jemanden Flüchtling nennt, dann ist das etwas, was ihn ausmacht in seinem Wesen. Er ist ein Flüchtling. Das möchte man natürlich nicht, weil Personen sich nicht in eine Opferrolle begeben sollen, sondern das sind die Umstände, die sie ausmachen. Aber die Umstände, die bestimmen uns nicht in unserem Wesen, in unserem Kern. Und das stimmt ja auch. Also würden wir als Christen sagen, die Umstände sind nicht das, was uns definieren. Das war auch bei den Christen der damaligen Zeit so. Die Umstände, die waren dunkel, aber die Hoffnung, die war hell. Also die Umstände sind das nicht, was uns definiert. Ein anderes Thema natürlich, was damit auch zusammenhängt mit Identität, das ist das Thema Gender, Homosexualität. Und da spricht man in unserer heutigen Zeit davon, dass das etwas ganz Wesentliches ist, was zur Identität gehört. Also dann ist jemand homosexuell oder LGBTQ oder sonst etwas, das ist etwas, was eine Person ausmacht. Und dann sagt man, das ist auch nicht änderbar. Und dann sagt man, das müssen wir eben akzeptieren, dass jemand so ist. Gefühle kann man nicht machen, Gefühle kann man nicht beeinflussen. Dann fühlt jemand so und das ist eben so. Und als Christen, denke ich, würden wir alle sagen, das mag sein, dass so etwas nicht ohne weiteres veränderbar ist, aber es ist doch so, dass die Umstände uns nicht definieren, aber unsere Gefühle definieren uns auch nicht. Unsere Gefühle definieren uns nicht. Das passiert auch so häufig, dass wir uns traurig fühlen, dass wir bedrückt sind, dass es uns schlecht geht. Aber das ist nicht das, was uns definiert in unserem Wesen. Nicht die Umstände, auch nicht die Empfindungen, sondern was uns definiert, das ist unser Verhältnis zu Christus. Und deswegen macht Petrus den Zuhörern das so deutlich und sagt ihnen, ihr seid auserwählt. Ihr seid heilig. Da werden drei Richtungen eigentlich aufgezeigt in diesen ersten zwei Versen, wo es darum geht, wie sie stehen in Bezug auf unterschiedliche Gruppen. Ja, in Beziehung auf die Gesellschaft, da sind sie Fremdlinge. Das stimmt. In Bezug auf Gottes Volk sind sie zugehörig. Und das ist auch schon dieses Wort, was das vorkommt, Fremdlinge in der Zerstreuung. Da knüpft der Petrus an das, was für die Juden der damaligen Zeit selbstverständlich war, die in der Zerstreuung gelebt haben seit der Wegführung. Sie konnten dann wieder zurück nach Jerusalem, aber viele sind ja geblieben in der Zerstreuung. Und der Petrus sagt, ja, ihr gehört zu Gottes Volk. Ihr seid Teil des neuen Volkes, das Gott sich schafft. Also das ist ihr Verhältnis in Bezug auf die Gesellschaft, in Bezug auf Gottes Volk und in Bezug auf Gott ist eben ihre Stellung auserwählt und heilig. Und das, finde ich, ist so wichtig, dass wir uns das deutlich machen. Das ist das, was uns ausmacht in unserem Wesen. Nicht unsere Umstände, die können dunkel sein. Nicht unsere Gefühle, die können auch mal sehr stark schwanken, sondern unser Verhältnis zum Vater. Er hat uns erwählt, nicht aufgrund von irgendeiner besonderen Qualität, die wir innehätten, sondern aufgrund seiner Liebe sind wir so wertgeschätzt für ihn. Vor Grundlegung der Welt hat er uns auserwählt, schreibt Paulus im Epheserbrief Kapitel 1. Vers 4, er kannte uns von Anfang an, er hat uns geliebt, von Anfang an. Und er ist auch derjenige, der die Macht hat, uns bis zum Ziel zu führen. Nicht der Kaiser von Rom in der damaligen Zeit, auch nicht irgendwelche Politiker oder Menschen, die Pläne haben in unserer heutigen Zeit, sondern Gott ist es der, der uns von Anfang an kannte, noch bevor wir überhaupt geboren wurden. Und er ist derjenige, der uns bis zum Ziel führt. Gott ist der Mächtige. Gott hat etwas angefangen in uns. Er ist noch nicht am Ziel. Noch nicht am Ziel, mit mir noch nicht und mit dir ganz gewiss auch noch nicht. Aber Gott wirkt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Identität in Christus erkennen. Und John Newton, der hat das so schön ausgedrückt, finde ich, auf den Punkt gebracht, der das einmal sagte, bekanntes Zitat von ihm, ich bin nicht das, was ich sein sollte. Ich bin nicht das, was ich sein möchte. Ich bin nicht das, was ich einmal zu sein hoffe. Doch ich bin nicht mehr das, was ich einmal war. Und durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Gerade in den dunklen Zeiten unseres Lebens müssen wir uns daran erinnern, dass wir in Christus etwas Neues sind. Er hat etwas Neues angefangen in uns. Wir sind eine neue Schöpfung, auserwählt, heilig. Nicht wegen unserem Verhalten, nicht wegen dem, was wir so gut können, nicht wegen unserem tollen Charakter, sondern wegen seiner Liebe. Lobe Gott für das, was du bist, auserwählt und heilig. Das ist der erste Grund, den Petrus anführt, warum wir Gott loben sollen. Und jetzt folgen drei Gründe, die alle damit zusammenhängen, auf das, was wir warten. Und das erste ist die Hoffnung der Auferstehung. Die Hoffnung der Auferstehung wird gerade dann besonders kostbar, wenn die Umstände um uns herum herausfordernd sind. Dann dürfen wir uns bewusst machen, es kommt die Zeit, in der wir mit Christus auferstehen werden. Da geht es nicht um eine Weltflucht, da geht es nicht darum, dass wir uns trennen von dem, was um uns herum passiert. Wenn Gott uns gute Sachen erleben lässt, gute Dinge erleben lässt, dann dürfen wir ihm auch dankbar sein dafür. Natürlich, natürlich ist das so. Aber die Hoffnung der Auferstehung sollten wir immer im Blick behalten. Das hat für mich niemand so schön ausgedrückt, wie das Dietrich Bonhoeffer ausgedrückt hat. Dietrich Bonhoeffer schrieb das in einem seiner Gefängnisbriefe. Man soll Gott in dem finden und lieben, was er uns gerade gibt. Wenn es Gott gefällt, uns ein überwältigendes irdisches Glück genießen zu lassen, dann soll man nicht frömmer sein als Gott und dieses Glück durch übermütige Gedanken und Herausforderungen und durch eine wild gewordene religiöse Fantasie, die an dem, was Gott gibt, nie genug haben kann, dieses Glück wurmstichig werden zu lassen. Gott wird es dem, der ihn in seinem irdischen Glück findet und dankt, schon nicht an Stunden fehlen lassen, in denen er daran erinnert wird, dass alles Irdische nur etwas Vorläufiges ist und dass es gut ist, sein Herz an die Ewigkeit zu gewöhnen. Und schließlich werden auch die Stunden nicht ausbleiben, in denen wir aufrichtig sagen können, ich wollte, dass ich daheim wäre. Wie geht's dir mit der Hoffnung der Auferstehung? Also wenn du Grund hast, Gott zu danken und das Leben zu genießen, wunderbar, ja, dann dank ihm dafür. Wenn du Schwachheit erlebst in deinem Leben, darfst du auch ihm das bringen und darauf vertrauen, es kommt der Tag, an dem er uns führen wird zum ewigen Leben, dem er uns die Hoffnung der Auferstehung sichtbar werden lässt. Das ist der Grund, warum wir auf ihn vertrauen dürfen und wissen dürfen, er kommt zum Ziel, weil er in Jesus zum Ziel gekommen ist, das Grab ist leer. Ich erinnere mich an eine ältere Frau, die ich häufiger besucht habe bei uns aus der Gemeinde, die lange auf diesen Tag gewartet hat, die äußerlich schwach war und nicht mehr groß rausgegangen ist aus dem Haus, gut versorgt wurde von ihrem Sohn und von ihrer Schwiegertochter, aber sehr, sehr häufig davon geredet hat, wann kommt der Tag? Die ist deutlich über 90 geworden, aber sie hat eigentlich täglich von dieser Hoffnung geredet und hat sich darauf gefreut. Und sie hat nicht gejammert, sondern sie hat darauf gewartet, mit Gott gelebt und ja in dieser Erwartung gelebt. Da dürfen wir drauf vertrauen, dass Gott uns führt, dass Gott uns zum Ziel führt. Warum? Weil wir in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden. Das ist das, was der Petrus ausdrückt. Wir werden durch Glauben in der Kraft Gottes bewahrt werden. Wenn wir auf unsere Kraft vertrauen würden, dann müssten wir wahrscheinlich häufig sagen, jetzt ist Ende. Jetzt schaffe ich es nicht mehr, wenn Zweifel da sind, wenn Schwäche da sind. Aber wir dürfen Gott das zusprechen. Ich hatte vor einiger Zeit so ein schönes Erlebnis, das ich mitgenommen habe für mich. Da waren wir zu Hause beim Essen und haben geredet. Die Kinder waren da. Und weil ich bei uns am Ort im Förderverein von der Grundschule aktiv bin, haben wir da ein Bauprojekt vorwärts gebracht, den Schulhof umgebaut. Und ich habe mit den Kindern darüber geredet, ihnen das erklärt, was da passiert. Und da haben natürlich auch viele ehrenamtliche Mitarbeiter mitgeholfen. Und ich habe auch mit angepackt, so wie das möglich war. Aber wer vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch dran. Also ich habe mich vielleicht irgendwo in den Technikerbund reingeschmuggelt. So ein richtiger Techniker, also zumindest wenn es ums Handwerkliche geht, bin ich nicht wirklich. Also ich weiß noch, als ich beim Alexander war und es darum ging, dass das Haus, das noch nicht fertig war damals, da ein bisschen mitzuhelfen, vielleicht mal, dann hat er mich so an die Rohre, die irgendwo im Eck waren, da hat er mich auch mitstreichen lassen, ja, wo man nicht viel sieht, wenn was schief geht. Aber viel handwerkliches Geschick, das habe ich nicht. Aber so einfache Sachen kann ich natürlich. Und dann habe ich zu meinen Kindern gesagt, ja, also bei leichten Sachen helfe ich natürlich auch mit. Und dann guckt mich einer meiner Söhne an und sagt, Papa, du bist stark. Ich habe gedacht, ja, Mensch, toll. Das denkt er über mich natürlich. Also schwere Sachen kann ich vielleicht schon tragen, handwerklich nicht so. Aber ich fand es so schön, wie einer meiner Söhne sein Vertrauen ausdrückt und Wertschätzung ausdrückt. Papa, du bist stark. Und ich dachte, das möchte ich mitnehmen für mich. Es geht ja nicht bloß um mich, also es ist natürlich toll, als Vater sowas von seinem Kind gesagt zu bekommen, aber uns als Christen darf es doch so gehen, dass wir zu unserem himmlischen Vater schauen und ihm das auch mal so ausdrücken dürfen. Gerade wenn wir Schwachheit erleben, gerade wenn es uns nicht so gut geht, gerade wenn es uns schwerfällt, Gott unser Vertrauen auszudrücken, dann dürfen wir sagen, Papa, aber du bist stark. Von Paulus, der Paulus spricht im Römerbrief Kapitel 4 über den Abraham und sagt ihm, dass er gegen Glauben, gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin geglaubt hat. Also gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin hat er geglaubt, weil er wusste, äußerlich ist da nicht mehr viel zu machen. Gott hat ihm ein Nachkommen versprochen, aber in seinem Alter, ja, wie sollte das gehen? Wie funktioniert das? Das haben die schon damals gewusst, wie das funktioniert, wie Kinder entstehen. Ja? Die waren nicht zurückgeblieben. Der Abraham, der hat das gewusst. Aber er hat geglaubt, dass da, wo seine Grenzen sind, Gottes Möglichkeiten anfangen. Und das ist unsere Hoffnung, das ist unser Vertrauen, das wir haben dürfen, dass bei Gott unsere Grenzen seine Möglichkeiten offenbaren. Die Kraft, mit der Gott uns beisteht durch seinen Geist, ist die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Die gleiche Kraft will in uns wirksam sein. Deswegen vertraue Gott wegen der Hoffnung der Auferstehung. Lobe Gott wegen der Hoffnung der Auferstehung. Darauf dürfen wir vertrauen, darauf dürfen wir warten. Der dritte Grund, den der Petrus nennt, das ist die Rettung der Seelen. Ich lese nochmal die Verse 6 bis 9. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Manches Mal habe ich das erlebt, dass nicht nur jüngere, sondern auch ältere Menschen an ihrem Leben ein bisschen gehadert haben. Das war bei den Christen der damaligen Zeit vielleicht so. Die hatten manche Herausforderungen, manche Versuchungen. Ihr seid in mancher Versuchung betrübt worden, das sagt der Petrus. Und das war auch real. Also das war nichts, was die so mal eben mitgenommen haben. Und das war kein Problem für sie. Und so in manchem Gespräch, auch das ich geführt habe in den letzten Jahren als Pastor, hat es auch mal der ein oder andere ausgedrückt, auch in höherem Alter. Eigentlich hätte ich mir mein Leben anders vorgestellt. Eigentlich wünschte ich mir, diese oder jene Entscheidung hätte ich anders getroffen, oder? Ich hätte einen Ehepartner mir gewünscht und habe den nicht gefunden. Habe Krankheitszeiten in meinem Leben erlebt und hatte große Schwierigkeiten vielleicht, damit richtig umzugehen. Und gerade dann fällt es uns schwer, wenn wir in Versuchung stecken, wenn wir betrübt sind, Gott zu vertrauen. Dann sind manche Fragezeichen vielleicht in unserem Leben, die uns begleiten. Hängt ein bisschen von der Persönlichkeit ab. Es gibt Menschen, die grübeln sehr viel und andere, die nehmen vielleicht als Personen die Dinge so hin, wie sie sind, weil sie denken, ich kann ja eh nichts dran ändern, aber ich denke mal, die allermeisten sind es doch, die das betrifft. Und die Frage ist dann die, schaffen wir das, unsere Perspektive zu wechseln und zu merken, ja, ich habe gerade Schwierigkeiten damit zu sehen, wofür das gut ist. Ich habe gerade Probleme damit zu sehen, was mir das bringen soll, wenn ich jetzt durch diese Lebenssituation gehe. Aber Gott hat doch einen guten Plan für mein Leben. Ich möchte doch auf ihn vertrauen, der alles zum Guten mitwirken lässt mir. Ich habe ein Zitat gefunden von Rebecca McLaughlin, die das, finde ich, ganz gut ausdrückt in Analogie. Das hat sie übrigens noch vor der Corona-Zeit geschrieben, falls sich jemand an den Äußerungen zur Impfung stört. Sie schrieb das in ihrem Buch: Alle Eltern wissen, dass es manchmal notwendig ist, ihre Kinder leiden zu lassen. Wir halten unsere schreienden Babys fest, während fremde Nadeln in ihre gesunden Körper stechen. Sie sehen uns mit Tränen des Verrats an und wir können ihnen nicht erklären, dass wir ihnen jetzt Leid zumuten, um sie vor zukünftigen Krankheiten zu schützen. Einige Eltern müssen einer härteren Sache entgegentreten. Ärzten erlauben, ihre Kinder mit Drogen zu vergiften, die ihre Körper verwüsten, sie kotzen lassen und dazu führen, dass sie ihre Haare verlieren, während sie für Tage, Wochen oder Monate im Krankenhaus liegen müssen. Der Schmerz ist bitter, aber mit diesen grausamen Methoden hoffen die Eltern, das Leben ihres Kindes zu retten. Die Frage, die wir in Bezug auf Leid immer stellen müssen, ist diese: Welchen Wert hat es? Jesus' verblüffende Aussage lautet: Er ist es wert. Jesus ist es wert, dass wir für ihn leiden. Und die ewige Hoffnung, die er für uns bereit hat, die ist es wert. Dass wir kurze Zeit Leid empfinden manchmal und wir auch manchmal nicht verstehen, warum. Das ist so. Und nicht jede Warum-Frage kann man beantworten in unserem Leben. Aber er hat einen Plan. Er hat ein Ziel. Und deswegen dürfen wir trotz unseren Umständen mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubeln. Ja, wie geht das? Wie kann jemand so jubeln, der verfolgt wird wie die Christen in damaligen Zeiten? Das geht nur, indem wir unsere Perspektive auf die Ewigkeit richten. Und glauben und vertrauen, dass Gott Wunderbares für uns bereit hat. Das dürfen wir auch ausdrücken, wenn wir gerade Schwierigkeiten damit haben. Dann dürfen wir ihm sagen, Herr, aber dir möchte ich glauben, dir möchte ich vertrauen. Also das ist der dritte Grund, den der Petrus anführt. Lobe Gott wegen der Rettung der Seelen. Der vierte Grund, das ist die offenbarte Herrlichkeit. In den Versen 10 bis 12 ist von den Propheten die Rede. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach vorher bezeugte. Ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten, im Blick auf das, was euch jetzt verkündet worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehrten. Also die Propheten haben manches verstanden, die haben manches geblickt, manches erkannt von dem, was Gott vorhatte. Aber lang nicht alles. Und Petrus sagt, ihr habt das jetzt erblickt, ihr habt das jetzt verstanden. Warum? Weil die Christen natürlich in der Zeit gelebt haben nach dem Tod und nach der Auferstehung Jesu. Sie haben eine schärfere Perspektive gehabt für das, was Realität war. Sie haben vertraut. Auch wenn es uns heute schwerfällt, manchmal den Sinn von Leid zu erkennen, den Sinn von Herausforderungen zu erkennen. Wir sind einen Schritt weiter als die Propheten. Die haben vertraut, aber vieles nicht gesehen. Und wir dürfen das heute bekennen. Jesus ist von den Toten auferweckt. Er war der Erste. Und wir haben das erlebt, dass er völliges Heil gebracht hat, völlige Rettung gebracht hat. Und weil wir diese Perspektive haben, dürfen wir umso mehr auf ihn vertrauen. Was für ein Vorrecht von dem, der Petrus hier spricht. Er sagt, nicht mal Engel können da hineinschauen, nicht mal die Engel, die können das richtig verstehen. Und wir denken vielleicht manchmal, wir wünschten uns, wir wären damals mit Jesus bei seinen Jüngern unterwegs gewesen, hätten Jesus erlebt, wie er unterwegs war, wie er seine Wunder getan hat und wie er gewirkt hat, wie er Menschen verändert hat. Aber die Zeit nach seinem Kreuz und das, was wir erleben dürfen, das, was wir sehen dürfen heute, ist größer als das, was die Menschen damals erlebt haben, die mit ihm unterwegs waren. Wir dürfen ihm vertrauen, weil er seine Herrlichkeit uns offenbart hat. Deswegen dürfen wir ihn loben, weil er so Großes getan hat. Also Petrus ruft uns auf, Gott zu loben für das, was wir sind, für das, auf das wir warten. Wir sollen diese Hoffnung haben. Und wie geht das? Wie kommt man dahin, dass man so eine Hoffnung erlebt? Und ich glaube, das ist nicht bloß ein einziges Bekenntnis, das man ausdrückt. Das ist ganz wichtig, dass man einmal in seinem Leben an diesen Punkt gekommen ist, und das erste Mal ihm sein Vertrauen ausspricht und das ausdrückt, Herr, ich möchte mit dir leben, ich möchte diese Hoffnung haben, dieses Vertrauen auf dich haben. Aber Hoffnung ist etwas, was man nicht einmal bekommt in seinem Leben und dann für immer hat, sondern Hoffnung ist etwas, was man einüben muss. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von N.T. Wright, der das, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Und ich würde ihm bei seinen sonstigen Schriften und Büchern sicher nicht in jeder Aussage zustimmen, aber hier trifft er, finde ich, den Nagel auf den Kopf. Er hat das einmal geschrieben in seiner Paulus-Biografie. Hoffnung ist in diesem Sinne nicht ein Gefühl. Hoffnung ist nicht ein Gefühl. Es ist eine Tugend. Man muss sie praktizieren. Wie ein schwieriges Stück auf der Violine oder einen komplizierten Schlag beim Tennis. Man übt die Tugend der Hoffnung durch Anbetung und Gebet. Durch das Anrufen des einen Gottes, durch das Lesen und das Vergegenwärtigen der Geschichte der Schrift und durch das bewusste Festhalten an der ungewissen Zukunft inmitten der unerschütterlichen göttlichen Verheißung. Unsere Zukunft ist vor unseren Augen ungewiss. Wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen nicht, was kommt. Aber seine Verheißung, seine göttlichen Verheißungen, die sind unerschütterlich, die stehen fest, die sind beschlossen und die kommen, wie er es vorausgesagt hat, weil er den Sieg ja schon errungen hat. Und die Frage, die an uns geht, ist, wie machen wir das? Wie üben wir diese Hoffnung ein? Das reicht nicht, indem wir warten und sagen, wir wünschen uns, dass wir mehr dieses Gefühl der Hoffnung haben, sondern dann mache das, dann nimm dir Zeit zu beten, mit ihm zu reden, ihn zu loben, ihn anzurufen, sein Wort zu lesen, seine Geschichte und zu lesen. Wie hat Gott es wunderbar gemacht? Wie wird er es zum Ziel führen? Da müssen wir uns diese Hoffnung aneignen. Die müssen wir praktizieren. Und ich wünsche mir das für mein eigenes Leben. So häufig passiert mir das, dass ich diesen Perspektivwechsel vermisse, dass ich abends nach dem Arbeitstag nach Hause komme und vielleicht sind die Dinge nicht alle so gelaufen, wie ich mir das gewünscht habe. Vielleicht war ich nicht so produktiv, wie ich eigentlich wollte, nicht die Dinge geschafft oder es sind andere Dinge gewesen und meine Kinder sitzen mit mir am Tisch und dann sind die vielleicht ein bisschen mehr hibbelig oder was anderes und dann werde ich ungeduldig. Und dann verliere ich die Perspektive. Und dann brauche ich diesen Perspektivwechsel. Gerade wenn wir merken, dass uns die Hoffnung fehlt. Dann lass dich nicht hängen, sondern übe diese Hoffnung ein. Wie ist das, wenn wir unterm Kreuz stehen? Wenn wir in der Dunkelheit, die uns umgibt vielleicht, auf Gott vertrauen dürfen, dann dürfen wir das tun, weil wir jetzt das Licht des Kreuzes sehen. Das darfst du jetzt sehen, indem du das anblickst, indem du dir die Aussagen der Schrift vergegenwärtigst. Dann darfst du sehen, das ist das Licht, das leuchtet. Aber du darfst auch wissen, der Morgen, der bricht ein. Der kommt, ganz gewiss. Der nächste Morgen kommt ganz gewiss. Und so wie ich damals das erlebt habe, als ich die Nacht unterm Kreuz verbracht habe und der Morgen, es war so ein schöner Morgen, so vieles gesehen, so viel erlebt. Und das möchte ich mitnehmen für mich, weil ich das wissen darf. Das Kreuz, das jetzt leuchtet in seiner Schönheit, dass mir Gottes Gnade, dass mir Gottes Heiligkeit zeigt, dass mir Gottes Barmherzigkeit zeigt, Gottes Geduld jetzt in der Gegenwart. Das ist ein kleines Licht, das mir das zeigt, was eines Tages passieren wird in Herrlichkeit. Und dann wird kein Leid mehr sein. Dann wird es keine Träne mehr geben. Dann wird es keine Herausforderungen mehr geben, die mich bedrücken. Darauf darf ich vertrauen. Und das ist auch die Botschaft, die der Petrus an die Christen der damaligen Zeit hat. Er sagt, äußerlich, ja, seid ihr Fremdlinge, äußerlich erlebt ihr für eine kleine Zeit Bedrängnis. Aber schaut aufs Kreuz und wartet auf das, was Gott noch für euch bereithält. Das ist wunderbar. Das ist herrlich. Und das dürfen wir tun, trotzdem die Dinge dankbar annehmen, die Gott uns hier in dieser Zeit schenkt und genießen lässt, aber mit dem Blick nach vorne gerichtet. Und dass wir unser Herz an die Ewigkeit gewöhnen. Und gerade helfen uns solche Momente, in denen wir eben merken, wenn wir unser Herz an die Dinge dieser Zeit hängen, dann ist das nicht immer so förderlich. Aber unser Herz dürfen wir an die Ewigkeit gewöhnen und ihm sagen, Herr, ich wünschte, dass ich schon daheim wäre. Diese Hoffnung, die dürft ihr auch erleben.